Weil Jesus der Erste und der Letzte ist, ist er Jahwe. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt es: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Hier spricht offensichtlich Jesus Christus, denn er kommt wieder zurück, Johannes 14, Vers 3. Der Gottvater kehrt nicht zurück, denn er war ja zuvor nicht da. In Offenbarung 22, 13 bis 16 geht es folgendermaßen weiter: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. In Vers 16 wird jeglicher Zweifel darüber ausgeräumt, wer in den Versen 12 bis 13 spricht. Es ist Jesus, denn Jesus nennt seinen Namen. Die Zeugen Jehovas werden versuchen, die Verse 12 und 13 Jehova zuzuordnen und Jesus lediglich in Vers 16 sprechen zu lassen, was sowieso an den Haaren herbeigezogen ist, aber man kann dieser Vorstellung mit Offenbarung 22, 20 entgegnen. Wer diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Derjenige, der in Offenbarung 22, 12 davon spricht, dass er bald kommt, wird in Vers 20 eindeutig als der Herr Jesus identifiziert. Also muss er auch ganz klar der Alpha und Omega in Offenbarung 22, 13 sein. Es ist also der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. In Offenbarung 1,8 wird dies bestätigt. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ebenso wie in Offenbarung 22 spricht hier Jesus Christus. Wer ist also der Allmächtige? In Offenbarung 1,9 bis 13 geht es folgendermaßen weiter. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Ich sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Wer ist der Menschensohn? Es ist im gesamten Wort Gottes sehr klar, dass mit dem Begriff in der Regel Jesus Christus bezeichnet wird. Offensichtlich wurde der Menschensohn wieder zum Allmächtigen. Die Fortsetzung des Textes in Offenbarung 1, die Verse 14 bis 18, zeigt die Identität des hier sprechenden Alpha und Omega noch deutlicher. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Offenbarung 1, die Verse 15 und 18, korrespondiert offensichtlich mit dem, was wir in Offenbarung 22 gelesen haben. Auch hier spricht Jesus davon, der Erste und Letzte zu sein. Es geht also um Jesus. Ist denn der Jehova, der Zeugen Jehovas, tot gewesen und wieder lebendig geworden? Nein, natürlich nicht. Gemäß ihrer falschen Vorstellung der Identität Jahwes ist er das nicht. Ihr Jehova starb nicht, aber Jesus ging in den Tod. Jesus ist derjenige, der lebte und starb. Er ist eben dieser biblische Jahwe, der nun, nach seiner Auferstehung, von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Jesus hat die Schlüssel des Todes und der Hölle, also des Hades. Die Zeugen Jehovas können das nicht leugnen. Hierzu können wir Jesaja 44, den Vers 6, aufschlagen. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen: Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Die Zeugen Jehovas können sich nicht herausreden, indem sie sagen, es handle sich um einen Ersten und einen Letzten, sondern es geht um den einzigen Ersten und den einzigen Letzten, neben welchem kein Gott existiert. Es handelt sich um Jesus Christus. Aus Jesaja 44,6 geht deshalb biblisch klar hervor, dass Jesus der Jahweh und alleinige Gott ist. Von ihm abgesehen gibt es keinen Gott. Auch hiermit kann bewiesen werden, dass die Johannes 1,1 betreffende Auslegung der Zeugen Jehovas, das Wort, also Jesus Christus, sei lediglich ein Gott, falsch ist. In Jesaja 48, Vers 12 heißt es ebenfalls: Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener, ich bin, der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Diese Aussagen sind eindeutig. Es ist nicht anders möglich, als einzugestehen, dass Jesus unzweifelhaft der in das Fleisch der Menschen gekommene Gott ist. Dieses Thema ist sehr entscheidend, denn wenn wir nicht den richtigen Jesus haben, sind wir nicht gerettet. Wir müssen den wahren Jesus haben, keinen unbiblischen Pseudo-Jesus. Der richtige Jesus, der Jesus der Bibel, ist Gott. Er ist nicht nur ein Mensch, wie uns das die Mormonen und Zeugen Jehovas einreden wollen. Um diese Menschen zur Annahme der Rettung zu führen, müssen wir sie dazu bringen, dies zu erkennen. Wenn wir also den Zeugen Jehovas das Evangelium bringen wollen, sollte uns bewusst sein, dass sie eine völlig andere Vorstellung von den Inhalten der Begriffe haben, die wir benutzen. Einer der Hauptaspekte des Evangeliums ist, allen Menschen zu erklären, wer Jesus Christus ist. Das ist in der westlichen Welt normalerweise einfach, denn viele Menschen kennen die Vorstellung der Dreieinigkeit Gottes und haben kein Problem damit, dass Jesus ins Fleisch der Menschen kam. Jedoch sind diese grundlegenden Tatsachen des Glaubens für die Zeugen Jehovas schwierig anzunehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie den wahrhaften Jesus kennenlernen, denn dieser ist auch der wahrhafte Jehova. Das heißt, der wahrhafte Jahwe. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn Jesus nicht Gott wäre? Wenn die Zeugen Jehovas recht hätten und Jesus wäre nicht Gott, sondern lediglich ein Gott unter vielen Geschöpfen, dann wäre das über ihn verhängte Todesurteil des jüdischen Sanhedrin angemessen gewesen, denn er hätte sich unrechtmäßig herausgenommen, Gott zu sein. Siehe hierzu ein Video von Rüdiger Henschel auf YouTube. An diesem Punkt scheiden sich die Geister, denn alle, die auch heutzutage noch behaupten, Jesus sei nicht Gott, wie zum Beispiel die Juden, die Zeugen Jehovas oder die Moslems, stellen sich dadurch automatisch auf die Seite derer, die Jesus damals in den Tod gaben. Denn sie pflichten ihrem Tun bei. Meist ohne es selbst zu merken, behaupten sie indirekt, dass Jesus eine große Sünde beging und wegen dieser Hybris zu Recht gekreuzigt wurde. Diese Vorstellung entwertet aber die auf Golgatha erbrachte Heilstat Gottes, welche das Herz des christlichen Glaubens darstellt. Die Rettung aller ist nur deshalb möglich, weil Jesus als ein schuldloses Lamm das stellvertretende Gericht erleiden musste. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 24, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Denn hierzu seid ihr berufen worden, da auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Kein Hilfsgott, kein einfacher Mensch und schon gar nicht ein ungeheuerlicher Gotteslästerer hätte die Sünden der Welt auf sich selbst nehmen können. Das von Jesus erbrachte Opfer kann nur dann gültig sein, wenn er tatsächlich der Mensch gewordene, alleinige Gott ist. Die Zeugen Jehovas haben folglich einen anderen Jesus als den Jesus, der uns in der Bibel gezeigt wird. Ihr Jesus ist ein Wachturms-Jesus, welcher in der Tat niemanden erlösen kann, da er selbst nicht sündlos ist. Er ist nicht das reine und heilige Lamm des Gottvaters. Die Zeugen Jehovas haben keinen Erlöser, sie haben keinen Mittler, der irgendwie ein Opfer hätte bringen können. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann müsste man Paulus einen Betrüger nennen, denn der Apostel schreibt in Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9 folgendes über ihn. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es existiert nur eine einzige Fülle der Gottheit, da gibt es keine zweite Person. Jesus selbst wäre ein unfassbar großer Frevler, denn wie sollte er jegliche Autorität im Himmel und auf der Erde haben, wenn er nicht Gott ist? Matthäus 28, 18. Was für ein unglaublich überheblicher Mensch müsste dieser Jesus gewesen sein, wenn er so etwas von sich selbst behauptete, ohne tatsächlich Gott zu sein? Weil die Zeugen Jehovas Jesus als Gott abweisen, machen sie ihn zu einem Lügner und Verbrecher. Bestenfalls muss er ein sich selbst maßlos überschätzender Irrer gewesen sein. Die angeblich so bibelfesten Zeugen Jehovas leugnen das Herz des Wortes Gottes und sind deshalb, ebenso wie die Juden, Römerbrief Kapitel 11, 28, Feinde Jesu und all derer, die auf das wahre Wort der Bibel vertrauen. Wenn sie die Hauptsache, die Essenz, das Zentrum der Liebe Gottes nicht kennen und sogar vehement ablehnen, sind sie in Wirklichkeit keine Bibelkenner. Kein Christ sollte sich mit den Zeugen Jehovas in der Hoffnung abgeben, er könne von ihnen etwas über die Bibel lernen, denn sie sind blinde Blindenführer, die andere Menschen mit sich in den Tod führen. Denn wer Jesus Christus als den einzigen Weg, die alleinige Wahrheit und das ewige Leben Gottes ablehnt, geht in die finstere Tiefe der Gottferne. Wie sollte man auch das Ansinnen der Wachturmgesellschaft anders als diabolisch bewerten, wenn sie Menschen durch ihre Irrlehre von der Kraft Jesu fernhalten? Und was bedeutete es, wenn der Heilige Geist kein persönlicher Teil der dreieinigen Gottheit wäre? Dann wäre Jesus nicht in der Einheit mit dem Gottvater gewesen. Sein Geist wäre ein anderer Geist gewesen als der des Vaters. Er hätte sich von einer fremden, unpersönlichen Geistkraft nach Golgatha führen lassen, und dieser fremde Geist hätte ihm nicht den Willen des Gottes gezeigt. Nicht der Heilige Geist, sondern eine andere Macht hätte durch Jesus die vielen Wunder und Heilungen gewirkt. Matthäus 12, Vers 24 und 31. Aus dem Mund Jesu wäre nicht das direkte Wort Gottes gekommen. Johannes 12, 49 und 50. Der Leib des Sohnes Gottes wäre nicht der Tempel des in ihm wohnenden Heiligen Geistes des Vaters gewesen. Johannes 2, 21. Gott wäre mittels seines Geistes und seines Sohnes nicht in das Fleisch der Menschen gekommen, um für sie zu sterben, damit sie gerettet werden. Welcher Geist steht also hinter solchen Vorstellungen der Zeugen Jehovas? Welchen Geist verbreitet die Wachturmgesellschaft, wenn sie die biblische Trinität und das persönliche Opfer Gottes leugnen? Die gesamte Theologie der Wachturmgesellschaft ist nichts anderes als eine gegen den wahrhaften Jesus gerichtete Ersatzreligion, die schleichend das Ziel verfolgt, ihn den Menschen als unwichtig und irrelevant erscheinen zu lassen und lehrmäßig einen falschen, weil unbiblischen Jesus an seine Stelle zu setzen.